Diese Folge wird präsentiert von euch, den Hörern und Hörerinnen, richtig gehört. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung auf Patreon. Das ist ein privates Projekt und bisher fast werbefrei. Und damit es auch noch lange so bleibt, unterstützt uns doch bitte auf unserer Crowdfunding-Aktion patreon.com/insertmoin, falls ihr eben noch nicht dazugehört. Jeder Beitrag hilft und trägt dazu bei, dass dieses Projekt noch lange, lange weiterläuft. Vielen, vielen lieben Dank an die über 350 Patreons, die bis jetzt uns so tatkräftig unterstützen. Und vielleicht werden es ja noch ein paar mehr. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge. Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu und bei mir heute ein bärtiger Brettspieler, aber es ist nicht der Guido. Guten Morgen, Martin.
Hallo.
Du warst noch nicht zu Gast, auch wenn wir schon über dich geredet haben, so ein bisschen. Im Messe-Podcast zur Brettspielmesse in Essen habe ich dich, glaube ich, mal kurz erwähnt. Aber da du noch nicht da warst, stell dich doch am besten mal kurz vor. Warum bist du da und was hast du mit Brettspielen am Hut?
Ja, ich bin, wie gesagt, der Martin und ich habe einen YouTube-Kanal, auf dem ich im Wesentlichen halt Spielerezensionen als Video veröffentliche. Ich erkläre die Spiele da kurz und sage dann relativ ausführlich, was ich von den Spielen jeweils halte. Das mache ich jetzt seit circa 4 Jahren und bin darüber auch in die Spiel des Jahres Jury gerutscht, so wie der Guido auch. Und ja, das ist es eigentlich schon. Also YouTube-Kanal, auch einen kleinen Blog da dran, wo die Videos dann auch nochmal erscheinen und
Spielerleben.
Genau.
Absichtlich nicht geklärt.
Ja, ich weiß es selber nicht genau, ob es jetzt Spielerleben oder Spielerleben heißt.
Hast du ganz normal mit einem Blog angefangen und dann kam ein Video dazu oder
genau.
Wie kam dieser Schritt zu
YouTube? Genau, irgendwie vor 4, 5 Jahren habe ich eigentlich aus einer Lust und Laune irgendwie diesen Blog eröffnet und wollte einfach irgendwie was über Spiele erstmal schreiben. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, Mensch, Videos gibt's jetzt im deutschen Raum auch nicht so viele und habe dann einfach damit auch angefangen.
Wie ist denn diese Brettspiel-Videoszene? Also bei uns Videospielern ist ja so ein bisschen so eine Kluft reingeraten, weil es halt diesen klassischen Spielejournalismus gibt, dann eben diese Blogger-Ecke, die gesagt haben, wir machen das anders. Und dann gibt's die YouTuber, die irgendwie so aus einer ganz anderen Ecke kommen, die aus dieser reinen Let's Play-Ecke kommen. Aber so irgendwie sind so 3 verschiedene Lager, habe ich immer so das Gefühl. Klar gibt's Überschneidungen, aber wie ist das bei der Brettspielszene? Die ist ja doch irgendwie ein bisschen anders. Wie nimmst du das wahr?
Ja, also in der Brettspielszene gibt's schon auch gefühlt irgendwie einen klassischen Spielejournalismus, der dann halt im Print überwiegend erscheint. Und der Teil, der online passiert, das kann man aber da, denke ich, gar nicht so klar trennen. Also ob das jetzt jemand ist, der einen Blog hat und da jetzt in Textform oder vielleicht auch in einem Podcast oder wie ein Spiel rezensiert oder ob man jetzt in einem Video ein Spiel rezensiert, das ist eigentlich kein großer Unterschied. Klar, das Medium ist ein bisschen ein anderes, aber es gibt eigentlich keine Let's Play-Formate im Brettspielbereich oder nur sehr wenige.
Es gibt auch diese Brettspiel-Club-Geschichten und so,
gell? Genau, ja. Das sind so die ersten Versuche, die auch durchaus interessant sind, aber tatsächlich jetzt das klassische Brettspiel-Video-Format ist dann tatsächlich das Review, in dem halt einfach das Spiel gezeigt wird, mehr oder weniger ausführlich erklärt wird. Und
was dann auch mal so ein bisschen Unboxing quasi mit dabei hat, weil halt sehr viel Materialschlacht bei Brettspielen auch oft da ist, gell?
Also ja, man sieht auch
sehr viel um Materialien und Auspacken und Zeigen und Brettspiel. Und
genau, man sieht, was drin ist, klar.
Das Spiel, über das wir heute reden wollen, hat gar nicht so viel Material. Es ist quasi der kleine Bruder zum großen Spiel, das wiederum sehr viel Material inzwischen in meiner Box hat. Die Rede ist von Seven Wonders. Seven genau. Wonders, das Große, hat unzählige Erweiterungen jetzt schon bekommen, ist ein richtig schwerer Karton geworden. Und das Neue, über das wir jetzt heute reden, nennt sich Seven Wonders Duel. Eine 2-Spieler-Variante als eigenständiges Spiel.
Genau, ja. Also Seven Wonders, denke ich, ein relativ bekanntes Kartenspiel. 2011 war es Kennerspiel des Jahres,
hat da
also diesen damals neu eingeführten Kennerspielpreis zum ersten Mal gewonnen und hatte damals auch schon Regeln für 2 Spieler, war allerdings immer eher für mehr geeignet, also es war ja bis zu 7 Spieler spielbar. Und ja, die 2-Spieler-Variante, die es dann tatsächlich war, die konnte man auch immer gut spielen, aber jetzt ist also quasi ein eigenes Seven Wonders nur für 2 Spieler dann mal erschienen.
Ja, gut, spielbar ist auch relativ. Also Seven Wonders, so kurz zum Ausholen, ist ein, ja, also ist eigentlich ein Aufbauspiel, gell? Man hat einen sehr schönen Drafting-Mechanismus, also Drafting, man hat Karten auf der Hand, sucht sich eine aus und gibt diesen Kartenstapel weiter und bekommt quasi den Restkartenstapel des Nebensitzers und sucht sich wieder eine Karte aus, die man dann baut. Und dadurch spielen alle gleichzeitig. Deswegen ist Seven Wonders auch für große Gruppen irgendwie gut geeignet. Und bei zwei Spielern ist dieser Drafting-Mechanismus, der verändert sich so von der Art, finde ich. Wenn man zu siebt spielt, hast du natürlich eine ganz andere Anordnung von diesem Drafting und du siehst deine Karten, die du weggegeben hast, nicht so häufig wieder. Genau. Bei vier, fünf Spielern dann eben ab und zu mal wieder so und man erkennt dann die Karten wieder. Bei zwei Spielern hat es eine ganz andere Atmosphäre dadurch bekommen.
Eine ganz andere Dynamik auch. Ja. Also es war auch so, dass in der ursprünglichen Zweispieler-Variante, da musste man sich dann halt auch wirklich noch mit einer dritten Stadt behelfen. Mhm. Also jeder Spieler baut ja in dem Seven Wonders an seinem eigenen Weltwunder und dann gab es halt quasi noch einen Nichtspieler, der dann noch mitgespielt wurde. Was bei Seven Wonders auch immer noch ein bisschen doof war mit wenig Spielern, ist, dass man halt ja eigentlich nur mit seinen Nachbarn, die links und rechts neben einem sitzen, interagiert. Mhm. Das macht eigentlich das Große so ein bisschen aus. Also ich kann mit meinem linken und rechten Nachbarn Handel treiben und wenn der bestimmte Rohstoffe hat, dann kann ich die dem halt abkaufen. Und im Spiel zu zweit oder zu dritt, da hat man halt nur zwei Nachbarn und da fehlte dann auch ein bisschen diese Dynamik daraus. Und das war dann auch eher nicht so schön wie mit mehr Spielern.
Genau. Und deswegen jetzt die Seven Wonders Duel Box, also wirklich eigenständig. Es ist keine Erweiterung, eine Zwei-Spieler-Erweiterung zum Grundspiel oder sowas in der Art, sondern es ist wirklich ein eigenständiges Spiel. Genau. Könnte auch anders heißen. Also es ist auch von der Mechanik so eigenständig, dass es eigentlich auch eine Verlagsentscheidung hätte sein können, das unter einem komplett anderen Namen rauszubringen mit einer anderen Thematik. Also Es nimmt sich zwar natürlich, macht es ja auch Sinn, das unter Seven Wonders dem Namen zu verkaufen. Und es nimmt ja auch die gleichen Thematiken. Also du hast auch die verschiedenen Weltwunder. Du erkennst auch, wenn du das Grundspiel kennst, erkennst du auch viele Karten und viele Mechaniken aus dem Grundspiel wieder. Symbole und so weiter. Also so dieses Gefühl von Seven Wonders ist trotzdem da. Aber die Art und Weise, wie das Spiel funktioniert, ist leicht abgewandelt, sag ich mal, oder vielleicht optimiert für eine Zwei-Spieler-Erfahrung, so kann man es vielleicht sagen.
Also es gibt auf jeden Fall Sachen, die beibehalten sind. Ich finde auch, dass es doch eigentlich klar ein Seven Wonders-Spiel ist, also ein Spiel, das irgendwie in diese Familie gehört. Mhm. Es gibt ein paar Mechanismen, die jetzt anders funktionieren, die halt eben ein bisschen angepasst wurden. Vor allem der Hauptantriebsmechanismus des Spiels, das, was ja eben in dem großen Spiel dieses gleichzeitige Kartendraften war, das ist halt jetzt was ganz anderes. Weil Wir haben in dem Seven Wonders Duel jetzt hier eben kein Kartendraften, sondern eine Kartenauslage. Und aus dieser Kartenauslage nehmen die Spieler abwechselnd einfach Karten. Und dabei ist es einfach so, dass unterschiedliche Karten einfach verfügbar sind, wenn ich dran bin. Und man da auch so ein bisschen antizipieren kann, welche Karten verfügbar werden, wenn ich eine bestimmte Karte aufnehme. Das ist also einfach eine ganz andere Herangehensweise daran, wie die Karten unter den Spielern aufgeteilt werden. Und es passiert halt auch schon nicht mehr gleichzeitig. Bei zwei Spielern ist es jetzt auch nicht so wichtig, ob man jetzt gleichzeitig dran ist oder nacheinander. Und das hat man eigentlich hier im Wesentlichen geändert.
Ja, und das Schöne daran ist, man erkennt ja durchaus auch diese Drafting-Verwandtschaft so ein bisschen wieder, weil man hat ja die gleiche Kartenauslage, aber je nachdem, welche Karte ich mir quasi jetzt in meinem Zug nehme, entscheidet ja auch darüber, welche Karte dir zur Verfügung steht, beziehungsweise auch diese beliebte Strategie oder eine sehr wichtige Strategie aus dem Grundspiel, eine Karte für sich selber zu nehmen, obwohl man sie vielleicht gar nicht so wichtig braucht und dann verbaut man die halt für irgendwas anderes. Aber viel wichtiger ist in dem Moment halt, sie meinem Nebenspieler wegzunehmen, weil der dadurch vielleicht einen sehr großen Vorteil hätte. Genau. Und diese Verwandtschaft oder diese Ähnlichkeit, die gibt's ja hier auch. Also nehme ich jetzt irgendwie die Kriegskarte, obwohl ich sie gar nicht brauche und baue damit mein Weltwunder, damit du sie nicht kriegst. Damit du mich nicht irgendwie damit angreifst. So dieses Gefühl ist trotzdem noch vorhanden, obwohl diese Kartenauslagemechanik eben komplett anders funktioniert. Und das finde ich irgendwie auch total charmant, dass die Autoren das geschafft haben, das trotzdem zu einem Seven Wonders Spiel zu machen, obwohl es sich so anders anfühlt. Großartig.
Ja, auf jeden Fall. Also Antizipieren, was der Gegner wohl gern haben möchte, das musste man in dem großen Spiel auch schon und das muss man hier auch immer noch. Und das ist ein ganz wichtiges Element in dem Spiel, klar.
Und diese Kartenauslage hat aber trotzdem immer noch auch diesen Zufallsfaktor. Also es werden eben zufällig auch immer ein paar Karten rausgeschmissen, dass es nicht immer die gleichen sind. Und wie die Kartenauslage da liegt, es gibt halt verschiedene Kartentypen. Also es gibt halt Basisressourcen, es gibt Kampfkarten, es gibt Geldkarten und so weiter. Aber gewisse Karten bringen dir halt mehr am Anfang vom Spiel, manche bringen dir erst später irgendwie was. Du kannst versuchen, irgendwie auch gewisse Symbole zu sammeln, um damit Siegpunkte einzufahren. Diese ganzen Symboliken und diese ganzen Themen, die kennt man aus dem Grundspiel, wenn man es schon mal gespielt hat, aber man ist auch relativ schnell drin, wenn man jetzt irgendwie nur Seven Wonders Duel spielt. Also es erklärt sich auch innerhalb dieses Spielkontexts gut, ohne dass du jetzt das Original kennen musst. Aber wenn man das Original kennt, ist man relativ schnell drin in dieser Welt, gell?
Von genau. Den Duels. Also vor allem der ich sag mal, die Bezahlung der Karten, ja. Der Rohstoffmechanismus. Ich brauche die Karten einmal in meiner Auslage und dann kann ich die Rohstoffe immer wieder verwenden, wenn ich eine Karte kaufe. Ich kann mir durch Geld Rohstoffe dazu kaufen. Ich kann eventuell Gebäude gratis bauen im zweiten Zeitalter, wenn ich ein bestimmtes Gebäude im ersten Zeitalter gebaut habe. Das gab's alles in Seven Wonders, im großen Seven Wonders schon, und das ist hier halt jetzt auch wieder auf jeden Fall drin.
Genau. Was ich ein bisschen gestreamlined hätte, wie wir Videospieler sagen würden. so Sachen wie zum Beispiel die, wer hat die größte Kriegsmacht und solche Geschichten, die musste man früher immer in jeder Runde dann irgendwie zählen und auswerten, und je nachdem, ob du zum linken Mitspieler oder zum rechten Mitspieler, gab es dann halt eben unterschiedliche Kriegswerte. Das wird jetzt alles auch über quasi neue Ideen verbessert, fast schon. Also du hast so eine Anzeigenleiste, wo auch dieser Duellcharakter quasi abgebildet ist. Das heißt, wenn du viel Krieg machst, kriegst du einerseits eben Siegpunkte, dann läufst du mit einem Kriegsmarker auf dieser Leiste vor. Und wenn dein Gegner sich aber verteidigt, dann läuft dieser Marker wieder zurück zu dir. Ist quasi nur eine andere Darstellungsform des Bestehenden aus dem Grundspiel, aber es ist irgendwie intuitiver, finde ich. Es ist gut eingebettet und wird noch mit so zusätzlichen Ideen angereichert, dass eben derjenige, der irgendwie viel auf die Mütze kriegt, dann irgendwie auch direkt Geld verliert, oder dass du eben dann mehr Siegpunkte kriegst. Weißt du, wie ich meine? Also es fühlt sich irgendwie gestreamlined an, so entschlackt oder.
Richtig. Ja. Gerade das Militär, das konnte man, wenn man es wollte, in dem alten Seven Wonders auch wirklich mal komplett ignorieren in der Partie. Mhm. Und das ist also was sich hier auf jeden Fall auch geändert hat. Dadurch, dass man halt nur gegen einen Gegner spielt und wenn der dann wirklich ganz hart auf Militär geht, dann kann es tatsächlich sein, dass der Spieler in Seven Wonders Duel das Spiel auch einfach durch Militär gewinnt. Denn anders als in dem großen Seven Wonders spielen wir nicht zwanghaft die drei Zeitalter bis zum Ende durch und machen dann eine lange Punktewertung, sondern es gibt in dem neuen Spiel jetzt auch zwei Möglichkeiten, wie das Spiel schon vorher enden kann.
Und das finde ich richtig clever. Das finde ich eine richtig coole Erweiterung zum Grundspiel, dass es jetzt ähnlich wie bei Civilization, bei dem, also nicht beim Brettspiel, sondern beim Videospiel oder so, dass es verschiedene Siegbedingungen gibt, ist großartig. Gibt's
beim Brettspiel auch.
Ja, bei Civilization meinst du jetzt, gell?
Ja.
Nee, aber bei Seven Wonders eben genau nicht. Da muss man immer zu Ende spielen. Und das hat mir total gut gefallen, dass man hier jetzt auch durch Diplomatie sozusagen gewinnen kann oder durch Forschung.
Man kann durch Forschung gewinnen, wenn man halt eine bestimmte Kombination von Symbolen oder eine bestimmte Anzahl unterschiedlicher Symbole auf seinen Karten gesammelt hat. Oder wenn man eben diesen Marker, den du gerade beschrieben hast, so weit auf die gegnerische Seite schiebt, weil man halt so eine Überlegenheit im Militär hat, dass er die Hauptstadt des Gegenspielers erreicht. Und das sind also zwei Möglichkeiten, wie das Spiel hier dann tatsächlich auch mal vorher enden kann. Ist relativ schwierig, kommt auch nicht so oft vor, aber wenn es dann klappt, dann ist es eigentlich umso schöner. Also ich habe tatsächlich schon mehrfach durch militärische Übermacht verloren.
Weil man es auf die leichte Schulter genommen hat oder so, ja.
Ja, je nachdem. Also teilweise ist es in dem Spiel auch tatsächlich so, das ist auch eine Sache, die der ein oder andere sicher ein bisschen als Kritikpunkt jetzt sehen wird. Man kann sich in bestimmten Situationen fast ein bisschen gespielt fühlen, eben aufgrund der Kartenauslage. Mhm. Also es kann da immer mal passieren, dass die Karten dann an einem gewissen Punkt einfach so ausliegen, dass einfach klar ist, wer in den nächsten Zügen welche Karte bekommt. Und wenn dann beim, ich sag mal, Vorbereiten des dritten Zeitalters die Karten komisch gelegt werden, ein Teil davon ist ja schon offen, ein Teil ist verdeckt, dann kann es tatsächlich auch mal sein, dass man es gar nicht verhindern kann. Zumindest behaupte ich das jetzt, ja, weil ich dadurch einfach zweimal in Folge verloren habe. Und ich habe so das Gefühl, immer wenn ich versuche, auf militärischen Sieg zu spielen, dann klappt es überhaupt nicht. Und wenn meine Gegner es versuchen, dann klappt das natürlich so total gut. Also
ich finde aber, ich weiß, was du meinst, dass man eben dadurch, dass man ja immer abwechselnd Karten nimmt und es die Karten sind in so einer Pyramidenform, also so unterschiedliche Pyramidenformen sind die ausgelegt. Und die Regel ist immer, nur die Karten, die offen liegen, dürfen genommen werden. Aber sie dürfen nicht irgendwie von einer anderen Karte noch abgedeckt oder belegt sein, sozusagen.
Genau. Dass man nichts mehr drauflegt, darf man nicht.
Genau. Ja. Und dadurch definiert sich natürlich, manchmal gibt's irgendwie auch nur eine Karte, die du nehmen kannst, weil halt an der Seite irgendwie schon so hochgenommen wurde und dann liegen die da wieder so abgedeckt. Mhm. Und das heißt, manchmal musst du eine gewisse Karte nehmen. Und dadurch legst du dem Gegner meistens wieder zwei Karten frei. Und dadurch kann eben so eine Situation entstehen, wie du sagst. Aber die ist, ich glaube, die ist nicht, also die ist eigentlich nie spielentscheidend, weil wenn das passiert, dann hast du vorher ja schon Fehler gemacht. Weißt du, wie ich meine? Also wenn da jetzt eine Dreier Kriegskarte liegt und die dir die Hauptstadt kostet, dann hast du davor ja schon irgendwie 3-4 Fehler gemacht, indem du halt den Gegner schon zu viel Kriegskarten gelassen hast. Also
das ist meistens dann der Fall. Ich möchte behaupten, dass es in meiner Partie natürlich nicht der Fall war. Nee, war natürlich da auch so. Was da noch sehr schön ist und was ich auch als ein sehr wichtiges Element des Spieles erachte, ist, dass wir auf den Weltwundern, die wir ja bauen, also das haben wir jetzt auch gar nicht so wirklich gesagt, jeder baut in diesem Spiel hier jetzt bis zu 4 Weltwunder. In dem normalen Seven Wonders baut ja jeder ein Weltwunder in bis zu 3 Abschnitten. Und jetzt haben einfach beide Spieler, weil es ja eh nur 2 gibt, dann eben 4 Weltwunderkarten, die sie am Anfang sich ausgesucht haben. Und die haben halt auch unterschiedliche Effekte, wenn man die baut. Und ein ganz wichtiger Effekt ist dann eben der Doppelzug.
Genau.
Und wenn man diesen Doppelzug dann eben in solchen Situationen richtig einsetzt, dann kann man dann eben auch aus bestimmten Zwängen, die Kartenauslage einem vielleicht aufgedrückt hat, nochmal raus kommen oder den Gegenspieler eben genau in solche Situationen bringen. Also das ist ein ganz wichtiges Element in dem Spiel, diese Doppelzüge.
Das wollte ich nämlich gerade sagen. Das wollte ich nämlich genau an dem Punkt nämlich auch anfügen. Wenn man in so eine Situation kommt, hat man ja immer auch noch diese Möglichkeit, den Spieß wieder umzudrehen und zu sagen, nee, du bist jetzt nämlich nicht dran und nimmst die Karte, sondern ich. Und also ganz wichtig zu unterstreichen, finde ich, es klang jetzt ganz kurz so, als wäre es eben auch viel Glück, wie die Karten liegen, aber es ist schon mehr Strategie- und Planungsspiel als ein Glücksspiel. Also, wie du gesagt hast, es sind immer nur die Hälfte der Karten sind verdeckt und dadurch, dass auch nur 3 Karten immer pro Stapel rauskommen, ist auch die Varianz, man weiß schon, okay, nach 3-4 Mal Spielen weiß man schon, in dem Zeitalter gibt's halt einfach nur noch die und die Karten oder hier liegen jetzt irgendwie keine Kriegskarten offen, die müssen da drunter liegen. Also es ist nicht so, dass man sich irgendwie getrieben fühlt von diesem Spiel, sondern man hat schon immer das Gefühl, man hat es unter Kontrolle, finde ich.
Richtig. Ja. Und es ist auch so, das ist auch etwas, was eigentlich bei Seven Wonders ja auch schon immer schön war, man kann eigentlich nicht wirklich eine schlechte Aktion machen. Also alles bringt ja eben irgendwie was. Und ob man jetzt halt dann mal eine Militärkarte nimmt oder Karten nimmt, die zum Ende hin Siegpunkte bringen, vieles erkennt man da, wie gesagt, auch schon wieder. Ein paar Sachen wurden so ein bisschen geändert. Aber im Endeffekt ist alles eher immer positiv.
Ja. Und das selbst ist halt, wenn du die Karte nicht gebrauchen kannst, wirfst du sie einfach weg und kriegst Geld dafür. So.
Genau.
Und du hast immer noch das gute Gefühl, dass wenigstens dein Gegner diese Karte nicht hatte.
Richtig.
Wie gefällt's dir denn insgesamt und im Kontext zu Seven Wonders? Wie warst du Freund von Seven Wonders vom Grundspiel und wie stehst du zu diesem Spiel jetzt so als?
Also Seven Wonders hat mir damals echt gut gefallen. Ich habe das also auch, als es rauskam, relativ häufig gespielt, dann auch recht schnell mit den Erweiterungen, die ja dann rausgekommen sind, wobei ich bei Cities dann aufgehört habe. Also Seven Wonders Babel gab's ja dann noch, das habe ich nicht mehr, aber auf jeden Fall ein super Spiel. Aber eben, wie gesagt, auch doch, ja, ich will nicht sagen mit der Schwäche, aber mit der Einschränkung, dass es eigentlich in größerer Runde schöner ist. Wobei man in ganz großer Runde da auch den Nachteil ja hatte, dass man dann auch nicht so wirklich steuern kann, welche Karten wieder ankommen.
Genau.
Ja. Aber jetzt Seven Wonders Duel füllt für mich da schon ein bisschen eine Lücke, weil ich jetzt einfach, also ich würde jetzt nicht mehr Seven Wonders in der Zwei-Spieler-Variante spielen, die da angeboten wurde, sondern dann eher lieber das hier. Das ist auch super flott gespielt. Ich habe das Gefühl, dass es auch abwechslungsreich genug ist. Wir haben jetzt auch gar nicht über diese Fortschrittsmarker gesprochen, die man noch bekommen kann. Da kommt auch immer noch mal Varianz rein. Also man kann auch mit einer bestimmten Kartenart halt noch mal Sondermarker mit Sonderfunktionen bekommen, die ganz spannende Möglichkeiten eröffnen. Und es ist ein abwechslungsreiches, kurzweiliges Spiel für zwei Personen. Ich habe das Gefühl, dass man manchmal ein bisschen gespielt wird, das ist trotzdem so mein Eindruck, aber das kann ich halt bei einem Spiel, was wirklich effektiv unter einer halben Stunde dauert, dann auch immer noch gut verkraften. Und es ist auch so, dass es in dem Spiel immer mal wieder passiert, dass relativ früh sich doch deutlich abzeichnet, wer wohl gewinnt. Also wir haben schon viele Partien gehabt, wo irgendwie in Mitte des zweiten Zeitalters schon es einen klaren Favoriten gab und der gewinnt dann oft auch. Aber mein Gott, dann dauert das Spiel noch 10 Minuten. Und dann tut das auch nicht weh. Anders als bei jetzt einem großen Strategiespiel, wenn sich da der Sieger schon eine Stunde vorher abdeutet, ist dann immer doof.
Aber wenn dann so Leute aufgeben, man ist irgendwie als Zweiter dran und dann geben Leute auf, das ist ganz grausam.
Ja, genau.
Nee, und es ist auch so großartig an dem Duell, dass es wirklich nicht lange dauert und trotzdem aber so dieses Strategie-Feeling gibt.
Ja.
Also es gibt ja ganz viele schöne Zweierspiele, so das mit den Knöpfen zum Beispiel von Rosenberg neulich, das Patchwork, die auch irgendwie taktische Tiefe haben, aber die halt auch irgendwie von der Thematik her so ein bisschen harmlos sind, ja, oder auch Halali, kennst du das mit diesem Jäger?
Ja, vor Ewigkeiten mal gespielt, habe ich jetzt nicht mehr ganz.
Großartiges Spiel, auch super strategisch, aber kommt halt so daher in so einer Optik, ein Jäger und ein Bär und ein Fuchs im Wald, also, so, ja.
Das Ding ist tatsächlich genau viele Zwei-Personen-Spiele, die dann halt auch oft auch irgendwie in der kleinen Schachtel kommen, in der das Seven Wonders Duel jetzt auch ist, aber die sind dann tatsächlich vom Thema auch irgendwie ein bisschen niedlich gemacht. Ja, und hier hat man schon irgendwie das Gefühl, trotzdem auch sich was aufzubauen über
ein Spiel. Eben, und es ist halt trotzdem so dieses, man baut Weltwunder, man hat eine Kriegsmacht, man hat irgendwie Diplomat, man hat irgendwie bedeutende Gebäude, man startet irgendwie Diplomatiezweige mit diesen grünen Forschungsdingern. Und also das, was ich an Seven Wonder eben auch schon mag, einfach so dieses Nations oder so, dieses Epische, ja, das kommt wirklich in diesem Zweierspiel genauso gut rüber wie bei einem großen Spiel. Und es ist halt auch keine schwache Version. Also ganz oft sind so diese kleinen Abkömmlinge, nenne ich es jetzt mal, zum Beispiel das Nations-Würfelspiel. Ja? Das Nations, das große Spiel, ist ein großes, episches Civilization-Game. Und das kleine Würfelspiel ist einfach nur ein Jatze. So, es ist zwar trotzdem lustig von der Thematik und nett und eine schöne Mechanik, aber es hat halt nicht dieses... Es hat halt,
ich mag das große Nations total gerne.
Ja, das kleine hat damit gar nichts zu tun.
Richtig furchtbar. Ja. Total langweilig.
Es ist ein reines
Glücksspiel. Aber du kriegst auf jeden Fall recht, dass Seven Wonders Duel, muss ich nicht vor dem großen verstecken vom Anspruch her und von dem, was es aus den Spielern rausholt. Das ist auf jeden Fall auch schön.
Klar. Also von daher war das echt einer meiner Messe-Highlights. So, was ich dort gesehen habe, hat es auch ganz gut abgeschnitten. Gell? Bei diesem Boardgame Geek Ranking war es relativ weit oben.
Oh, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe jetzt nur eben mal geguckt, dass es also bei Boardgame Geek, also wie es jetzt auf diesem Essen-Bass war, keine Ahnung, aber bei Boardgame Geek ist es selber schon relativ hoch gerankt. Und es ist also auch von einem der beiden Autoren schon, glaube ich, jetzt das drittbeste Spiel. Also das hier ist ja jetzt von zwei Autoren, Antoine Bauzard, der auch Seven Wonders gemacht hat, hat sich hier noch Bruno Catala hinzugeholt. Und wenn man da die Spiele mal anklickt, dann ist das hier jetzt sein dritthöchst geranktes Spiel. Also wird auch gut angenommen.
Kann ich gut verstehen. Ja. Also eins meiner Highlights dieses Jahr, ich find's echt schön und ich spiele selten Zweierspiele gerne. Das noch als Kontext dazu, weil ich ja eben oft dann so dieses, also oft das Gefühl habe, zu viert wäre es halt doch besser. Und wenn das dann mal so ein explizites Zweierspiel ist, viele fragen mich auch immer so auf Twitter, so hast du irgendwelche guten Zweierspiele? Ich würde irgendwie nur gern mit meiner besseren Hälfte irgendwie spielen und so. Mhm. Kann ich absolut empfehlen. Also trotzdem ein episches Aufbauspiel. Ist trotzdem, glaube ich, aber auch also ich spiele es auch gern mit meinen Kindern, weil die eben auch gerne so dann dieses gibt's dieses Wunder noch? Und man hat immer dann auch so die Varianz, ich nehme jetzt diesmal diese Pyramiden, dann kriege ich irgendwie nur Siegpunkte. Also man hat auch sehr viel Wiederspielwert in dieser kleinen Schachtel.
Großartig. Auf jeden Fall. Und es ist eigentlich wie eben Seven Wonders auch schon ein Spiel, das im Endeffekt eigentlich ein Kennerspiel ist, das man aber auch gut verwenden kann, um Leute auf das nächste Level zu heben.
Ja.
Also um ihnen dann mal den nächsten Schritt zu machen. Das genau. Hat mit dem Seven Wonders mit dem Großen geklappt und das ist mit dem Kleinen auch genauso gut möglich.
Genau, aber die Regeln sind echt flott erklärt.
Ja,
es ist eine komplexe Mechanik, was diese Icon-Sprache und so angeht. Das habe ich schon auch gemerkt, wenn ich Leuten Seven Wonders erklärt habe, bis man dann diese ganzen verschiedenen Feinheiten raus hat. Aber dadurch, dass man ja immer nur eine Aktion pro Zug quasi machen muss, kann man daran auch immer schön erklären, okay, also du kannst jetzt hier das hier machen, das bedeutet das, oder du machst das hier. Und beim nächsten genau. Zug hat man wieder was zu erklären. Also man kann im Prinzip auch direkt losspielen, wenn man es aufgebaut hat, und jemandem diese Feinheiten dann pro Zug irgendwie erklären, weil er nicht alles komplett wissen muss am Anfang. Das ist irgendwie ganz, ganz schön bei Seven Wonders gelöst.
Ja, auf jeden Fall. Also und spätestens in der zweiten Partie, also wenn man in der ersten Partie einfach losspielt, dann geht das natürlich relativ deutlich dann trotzdem aus, aber das ist dann kein frustrierendes Erlebnis für den anderen Spieler, sondern es wird dann eher sofort, macht dann irgendwann Klick und dann kommt sofort die Revanche. Und dann geht's meistens auch schon auf grob derselben Ebene dann zwischen den Spielern hin und her.
Gut. Also wir können es, glaube ich, beide empfehlen.
Ja.
Keine große Streitfrage hier.
Nein.
Ja, du hast gesagt, du findest es an manchen Stellen, fühlt man sich ein bisschen gespielt. Ich hätte jetzt irgendwie gar nichts auszusetzen, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt noch überlegt, ob ich irgendwo einen Kritikpunkt habe. Aber mir gefällt es echt durch die Bank gut. Also mir gefällt es stellenweise sogar wegen diesen Möglichkeiten, die man hat, fast ein bisschen besser. Also es fühlt sich an wie eine überarbeitete Version von Seven Wonders. Ich bin gespannt, ob sie da auch noch Erweiterungen rausbringen. Weil Seven Wonders hat ja sehr viele Erweiterungen gekriegt, weil es halt so erfolgreich war. Ich bin gespannt, ob sie jetzt an diesem Paket irgendwie auch weiter rumschrauben werden. Da bin ich mir noch nicht so sicher, ob das dann funktioniert, aber.
Ja, wäre auf jeden Fall, ich weiß nicht, ja gut, man hat ja bei Seven Wonders schon gesehen, in welche Richtung es gehen kann. Im Endeffekt lässt sich da vieles auch hierauf anwenden. Wenn du noch einen Kritikpunkt hören möchtest, irgendwie das Haar in der Suppe noch suchen, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es schon bei der Wahl der Weltwunder welche gibt, die immer als erstes gewählt werden. Also die Spieler suchen sich am Anfang des Spiels halt so ein bisschen aus, welche Weltwunder sie spielen wollen, und es gibt da welche, die ich gefühlt stärker finde als die anderen. Mhm. Aber das ist dann eigentlich auch, das gleicht sich ja auch dann quasi durch den Auswahlmechanismus schon fast wieder ein bisschen aus. Das kann man vielleicht sogar auch als Teil des Spielreizes betrachten. Also, aber ansonsten, wie gesagt, ich finde das Spiel auch echt reizvoll. Mir macht das unglaublich Spaß, und ich habe es auch jetzt wirklich schon eine zweistellige Anzahl an Spielen hinter mir, und ich finde es immer noch cool. Und das ist schon eine hohe Anzahl von Spielen.
Absolut, ja. Gerade wenn man so viele Spiele spielt wie wir.
Gell? Ja, eben, genau.
Weil es halt auch so schnell
ist. Und so kurz nach der Messe vor allem auch
genau. schon.
Also irgendwie ist er jetzt erst einen Monat auf dem Markt, und ich habe so das Gefühl, das ist eins der Spiele, die ich jetzt am häufigsten gespielt habe.
Ja, geht mir auch so. Also von den Messeneuheiten habe ich das, glaube ich, auch am häufigsten gespielt, weil es halt auch so schnell und zwischendurch auch mal geht.
Ja, also vielleicht nur die ganz kleinen, die hat man dann noch ein bisschen. Ja. Time Stories habe ich tatsächlich noch öfter gespielt mittlerweile.
Da reden wir in einem anderen Podcast darüber.
Okay.
Gut, kostet so 20 bis 30 Euro, je nachdem. Link dazu findet man natürlich auch bei uns im Blog. Wenn ihr den Podcast noch unterstützen wollt, dann nutzt gerne doch den Affiliate-Link. Gibt's bei dir im Kanal schon was dazu?
Nee, aber ich habe tatsächlich das Video schon halb vorbereitet. Wer das Spiel dann also mal sehen möchte, der kann die nächsten Tage, Wochen mal gucken. Dann werde ich es dann auch mal, wie gesagt, mit Bildmaterial erklären, wenn jetzt hier irgendwas nicht so ganz klar war oder euch das nicht so ganz wirklich vorstellen konntet. Vielleicht hilft das.
Genau, hilft ja immer bei Brettspielen, das zu sehen. Genau, also wir hängen das Video dann bei uns embedded rein, sobald soweit ist. Wenn ihr jetzt gehört habt, könnt ihr im Blog mal gucken, vielleicht ist es sogar schon drin.
Cool.
Gut, dann danke ich dir für diesen Besuch, Martin.
Ja, vielen Dank.
Gerne jederzeit wieder.
So. Ja, gerne.
Viel Spaß beim Spielen, und wir hören uns bald wieder.
Ja, danke.
Tschüss.
Ciao.